Wir lesen weiter aus 1. Chronik, die Verse, Kapitel 29, die Verse 1 bis 18. 1. Chronik 29, 1 bis 18. Und der König David sprach zu der ganzen Gemeinde: Gott hat Salomo, einen meiner Söhne, erwählt, der noch jung und zart ist. Das Werk aber ist groß, denn es ist nicht die Wohnung eines Menschen, sondern Gottes, des Herrn. Ich aber habe aus allen meinen Kräften herbeigeschafft zum Hause Gottes Gold zu goldenem, Silber zu silbernem, Kupfer zu kupfernem, Eisen zu eisernem, Holz zu hölzernem Gerät, Onyxsteine und eingefasste Steine, Rubine und bunte Steine und mancherlei Edelsteine und Marmorsteine die Menge. Aus Wohlgefallen am Haus meines Gottes aber, und da ich noch einiges Gut an Gold und Silber habe, gebe ich für das Haus meines Gottes außer allem, was ich schon zum heiligen Haus beschafft habe, 3000 Zentner Ophir Gold und 7000 Zentner lauteres Silber, um die Wände des Hauses zu überziehen, das golden werde, was golden, und silbern, was silbern sein soll, und zu allem Werk durch die Hand der Werkmeister. Und wer ist nun willig, heute seine Hand mit einer Gabe für den Herrn zu füllen? Da waren die Häupter der Sippen, die Fürsten der Stämme Israels, die Obersten über 1000 und über 100 und die Vorsteher über des Königs Besitzung willig. Und sie gaben zur Arbeit am Hause Gottes 5000 Zentner Gold und 10.000 Gulden und 10.000 Zentner Silber, 18.000 Zentner Kupfer und 100.000 Zentner Eisen. Und wer immer bei sich edle Steine hatte, der gab sie zum Schatz des Hauses des Herrn unter die Hand Jehiels des Gershomiters. Und das Volk war fröhlich, dass sie so willig waren, denn sie gaben's dem Herrn freiwillig von ganzem Herzen. Und der König David war hoch erfreut und er lobte den Herrn vor der ganzen Gemeinde und sprach: Gelobt seist du, Herr, Gott Israels, unseres Vaters, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein, Herr, ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein, Herr, ist das Reich und du bist erhöht zum Haupt über alles. Reichtum und Ehre kommt von dir, du herrschest über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht, in deiner Hand steht es, jemanden groß und stark zu machen. Nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Denn was bin ich? Was ist mein Volk, dass wir freiwillig so viel zu geben vermochten? Von dir ist alles gekommen und von deiner Hand haben wir es dir gegeben. Denn wir sind Fremdlinge und Gäste vor dir, wie unsere Väter alle. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten und bleibet nicht. Herr, unser Gott, all dies viele, dass wir herbeigebracht haben, dir ein Haus zu bauen, deinem heiligen Namen, ist von deiner Hand gekommen. Es ist alles dein. Ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst und Aufrichtigkeit ist dir angenehm. Darum habe ich dies alles aus aufrichtigem Herzen freiwillig gegeben und habe jetzt mit Freuden gesehen, wie dein Volk, das hier vor dir steht, dir alles freiwillig gegeben hat. Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, unserer Väter, bewahre für immer solchen Sinn und solche Gedanken im Herzen deines Volkes und richte ihre Herzen auf dich. Wir beten miteinander. Vater im Himmel, wir danken dir an diesem Abend, dass du uns das wieder in Erinnerung rufst. Alles, was wir haben, kommt von dir. Und wenn wir etwas zurückgeben von dem, was du uns anvertraut hast, dann ist es eigentlich nur eine Kleinigkeit, etwas, was eigentlich selbstverständlich ist. Aber du willst, dass wir es mit aufrichtigem Herzen tun. Da musst du uns immer wieder Orientierung geben, uns helfen, dass das geschehen darf. Wir danken dir für dein Wort, das unser Bruder jetzt auslegt. Wir bitten um deinen Segen und du kannst mit deinem Wort uns erreichen. Und so danken wir dir für die Zeit, die wir vor uns haben. Gib uns Konzentration, wehre der Schläfrigkeit und schenk, dass wir ein offenes Herz haben für dich und dein Wort. Hab herzlichen Dank, dass du da bist. Amen.
Das ist der letzte Text über David nach dem ersten Chronikbuch. Danach stirbt er. Die letzte besondere Szene, die das erste Chronikbuch von David berichtet. Ganz anders als wir das kennen aus den Parallelberichten, eben aus dem Ende des zweiten Samuel-Buchs, mit allem, was dann am Ende noch passiert ist, an unterschiedlichen Nachfolgeproblematiken, die da alle ausführlich beschrieben wird, davon im ersten Chronikbuch. Kein Wort. Letzte Szene, diese Sondergabe für den Tempel aus der Privatschatulle des altgewordenen Königs und seine riesengroße Freude, dass das nicht seine Privatidee alleine bleibt, sondern dass er aus den führenden Persönlichkeiten des Volkes und weit darüber hinaus auf Wohlwollen stößt für seine Idee, seinen Gedanken, eine besondere Opfergabe für die Baukasse des Tempels zusammenzulegen. Das ist das Finale. Das ist etwas ganz Wichtiges, was nun das erste Chronikbuch als letztes von David berichtet. Und damit sind wir genau ja bei dem, was wir in den letzten Bibelstunden, wo es um die Übersicht, um das erste Chronikbuch uns versucht und zu geben, gelernt haben, dass das erste Chronikbuch ja ganz anders funktioniert, als wir das vom ersten und zweiten Samuel und vom ersten und zweiten Königbuch her kennen. Und wir gucken am Ende des Lebens von David zurück. Wir haben ja drei besondere Texte bei diesem Rückblick gelesen. Wir haben den ersten Text gelesen, wo er zum König wurde, 1. Chronik 11. Wir haben den Schlüsseltext gelesen, 1. Chronik 17, wo er diese besondere Erfahrung der Offenbarung der davidischen Linie macht. Und wir haben jetzt hier das Finale gelesen. Also von der Fülle der Davidstexte nur drei besondere Höhepunkte. Wenn wir zurückgucken, um zu verstehen, und das ist ja immer die Voraussetzung, dass man zurückguckt, um wieder zu verstehen, dann wissen wir ja miteinander, dass wir uns vergegenwärtigt haben, dieses erste und das zweite Chronikbuch, die sind schon außergewöhnlich. Die haben ein ganz anderes Konzept, eine ganz andere Idee als 1. und 2. Samuel, 1. und 2. König. Wir haben entdeckt, das erste und zweite Chronikbuch, 65 Kapitel, geballte Ladung der Geschichte Israels aus der Königszeit, insbesondere zeigt uns, dass wir mit diesem ersten und zweiten Chronikbuch in die sogenannte nachexilische Zeit hineinkommen. Jetzt sind alle glücklich, die in vergangenen Stunden und Tagen hier den Sahaja gelesen haben. Denn die Zeit hatten wir ja genau in Sahaja auch. Wir waren ja mit Sahaja genau in diesen Jahren der nachexilischen Zeit. Und genau für diese Zeit, für diese berühmte, schwierige, herausfordernde Zeit, ist das erste und zweite Chronikbuch geschrieben worden. Zuerst. Denn jetzt in der nachexilischen Zeit stand die Frage im Raum, wie geht es weiter? Wie kann verhindert werden, dass die große babylonische Katastrophe sich noch einmal wiederholt? Wie können wir anders in die Zukunft gehen als unsere Väter, unsere Vorväter? Was waren deren Fehler, aus denen wir hoffentlich lernen wollen? Und das ist der Gedankengang vom ersten und zweiten Chronikbuch. Und dann passiert etwas für uns Faszinierendes, wenn man den Überblick schafft über dieses erste und zweite Chronikbuch, dass tatsächlich der uns unbekannte Autor einen unglaublichen, kraftvollen Filter reinlegt und Dinge nicht beschreibt, die wir aus dem ersten, zweiten Samuel, aus dem ersten, zweiten Könige kennen. Und diesen Filter macht er mit Absicht. Er filtert alles raus, was aus der Perspektive vor Gott keinen Bestand haben kann. Das spielt einfach keine Rolle mehr. Wir haben das gelernt. Das ganze Nordreich fliegt raus. Es gibt keine Berichterstattung über das Nordreich im ersten und zweiten Chronikbuch, als ob es nicht gegeben hätte, weil es keinen Bestand hat. Und der Gedankengang ist, willst du nachexilische Welt, willst du Bestand haben vor Gott, dann mach es nicht wie das Nordreich, denn die sind weg. Die sind raus, die spielen keine Rolle mehr. Der Fokus liegt auf dem, was Bestand hat, und das war das Südreich. Wer Heiligtümer, hatten wir gesagt, in Dan und Bethel baut, braucht sie nicht zu wundern, wenn er aus der Geschichte Gottes rausfliegt. Das eine. Er setzt den Filter an bei allem, was nicht in der Weise auf der Treue Gottes basiert. Er blendet das einfach aus. Ganz viele Einzelberichterstattungen spielen bei ihm keine Rolle. Und wichtig, 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 mit Übergewicht wichtig, ist für ihn die davidische Linie. Er will zum Ausdruck bringen, nimm an dieser davidischen Linie geistlich teil, dann hast du Bestand. Was ist der Kern der davidischen Linie? Der Kern der davidischen Linie ist, dass er sein ganzes Herz da hineingelegt hat, dem lebendigen Gott dieses Haus zu bauen mit all dem, was dazu gehört. Das Herzstück für euer Leben, für das Leben des Volkes Gottes, für das Leben des Volkes Israel, für das Leben der neutestamentlichen Gemeinde ist, dass die Mitte bleibt und dass diese Gemeinschaft, die Beziehung, der Ort, der Tempel, das große Symbol dafür. Wir haben natürlich entdeckt, dass im ersten Chronikbuch 9 Kapitel Namen da sind. Das fällt ja auf. Namen, 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 Namen. Unendlich viele Namen, die zum Ausdruck bringen, wenn es keinen Namen mehr gibt, ist die Geschichte zu Ende. Und tatsächlich, die nachexilische Zeit darf entdecken, es gibt Namen. Die Geschichte Gottes geht weiter. Gott hat noch nicht aufgehört. Es gibt die nachexilische Fortsetzungsgeschichte der Namen. Das erste Chronikbuch fängt damit Adam an und läuft dann bis in die nachexilische Zeit mit Namenslisten und hört nicht auf. Geschichte Gottes geht weiter. Gott gibt uns Namen, Gott gibt uns Programme, Gott gibt uns Lebensräume. Er gibt uns dieses Geschenk und jetzt nimm das an, was dir Gott da gegeben hat, dass er dich bei seinem Namen gerufen hat und auf einen Weg gestellt hat. Und verspiel das nicht, verspiel das nicht. Das ist der Gedankengang im Chronikbuch. Und dann haben wir uns diesen David angeguckt, denn der Saul, der fliegt ja raus. Der wird ja mit wenigen Zeilen mal eben noch beschrieben und dann ist er raus aus dem Rennen, weil er eben nicht an der Treue festgehalten hat. Aber David, der wird ganz besonders betont. Nicht, weil er fehlerfrei war. Nicht, weil er moralisch so viel besser gewesen wäre als alle anderen. Das wissen wir. Darauf legt das erste Chronikbuch gar nicht den Wert. Sondern was ist das Entscheidende an David? Dass sein Herz, seine Persönlichkeit mit all den Schwierigkeiten, all den Nöten, all den Sünden, all den Herausforderungen, aber bei dem lebendigen Gott geblieben ist. Das ist es. Und deswegen legt das erste Chronikbuch einen ganz großen Schwerpunkt darauf, dass Gott den David erwählt hat und dass Gott dem David Rückenwind gegeben hat und dass Gott ihm ein ganz besonderes Herzstück aufs Herz gelegt hat, nämlich den Tempel. Und dazu nimmt unser erstes Chronikbuch wieder diesen kraftvollen Filter und wir entdecken, dass im ersten Chronikbuch unglaublich vieles überhaupt keine Rolle spielt, was eigentlich für uns bei David so wichtig ist. Das erzählt und weitergegeben. Sie finden David und Goliath nicht in der ersten Chronik. Sie finden die Batseba-Geschichte nicht mehr im ersten Chronikbuch. Sie finden die ganze Absalom-Krise nicht mehr im ersten Chronikbuch. Alles Filter, 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 Filter. Ich will mich, sagt das erste Chronikbuch, auf das konzentrieren, was ihr in der nachexilischen Zeit besonders braucht. Nämlich das, was David und die Marke Davids ist, was die Überlebensmarke des alttestamentlichen Gottesvolkes und die Überlebensmarke der neutestamentlichen Gemeinde ist. Christus, neutestamentlich gesprochen, Christus in eurer Mitte, das ist die Marke. Und die müsst ihr festhalten. Von dem ausgehend alles andere, das müsst ihr festhalten. Darum müsst ihr kämpfen, das ist euer Herzensanliegen. Und so schafft David ja ganz schnell die Bundeslade in zwei Versuchen, endlich nach Jerusalem. Er will sich da voll engagieren. Und 1. Chronik 17 spüren wir sein Herz, wenn er sagt, ich will diesem meinen Gott ein Haus bauen. Da kommt sein ganzes Herz raus. Und sie erinnern sich daran, dass Nathan sagt, ja, finde ich auch gut. Und ein paar Stunden später sagt er, oh nee, finde ich doch nicht gut. Nicht, weil ich es nicht gut finde, sondern weil Gott mir gesagt hat, es ist im Prinzip gut, aber ganz anders. Nicht du sollst mir ein Haus bauen, sondern David ist vollkommen geplättet. Gott will ihm, dem David, ein Haus bauen. Das wird umgedreht. Sein Evangeliumstext par excellence. Nicht ich leiste dir, Gott, meinen Dienst, sondern du, Gott, kommst zu mir und dienst mir. Ja, wo kommen wir denn hin? Gott dient mir. Gott kommt auf mich zu. Er beschenkt den David. Und nicht nur fürs irdische Leben, sondern weit darüber hinaus. David weiß gar nicht mehr, wie er das Ganze hinkriegen soll. David ist absolut sprachlos. Und nach diesen 1, 2, 3, 4 Rückblicken, die wir da jetzt gehabt haben, nach diesen Texten in 1. Chronik 1 bis 17, ist man nur gespannt, wie geht's jetzt weiter? Jetzt weiß doch der David, dass er tatsächlich eher nicht der ist, der jetzt den Tempel bauen soll. Und das Ergebnis ist, er legt sich richtig voll rein. Er weiß, er baut ihn nicht. Aber sein Herz ist genau bei dieser Sache. Und ab 1. Chronik 17 bis hier 1. Chronik 29 haben sie kein anderes Thema mehr, das ihn bestimmt, als dieser Tempel. Komm, wir blättern zurück. Wenn Sie die Bibel dabei haben, ist hilfreich. 1. Chronik 17, da haben wir das Haus Gottes. Und dann heißt in 1. Chronik 18 schon, Davids Kriegsbeute wird für den Tempelbau bestimmt. Das heißt, selbst die militärischen Schlachten werden jetzt unter einem Vorzeichen gesehen. Was kommt an Geld rein? Denn was da an Geld reinkommt, wird nicht verbraten. Was an Geld reinkommt, fließt in die Tempelbaukasse. Und deswegen ist wichtig, was da läuft im Kampf gegen die verschiedenen Gruppen. 1. Chronik 18 und 19 wird noch ein Kampf und 20 auch noch beschrieben. Und das bringt alles Geld in die Kasse. Das ist einmal das Thema. Und in 1. Chronik 21 entdecken wir das nächste Thema. Brauche ich einen Bauplatz. Und er wusste, das kann er nicht selber aussuchen. Wir haben es gesagt, seit 5. Mose im Gesetz geschrieben steht, dass Gott den Ort wählen will, war er darauf angewiesen, dass Gott den Bauplatz gibt. Gott hätte ja auch den Bauplatz erst dem Sohn Salomo zeigen können. Aber nein, freundlicherweise zeigt Gott schon dem David den Bauplatz. Das ist wunderbar beschrieben, er kauft den ordentlich. 1. Chronik 21, wunderbar. Und kaum hat er das dann hingekriegt, kommt er zu seinem Sohn Salomo und sagt übrigens, wenn du dann mal König sein wirst, süß, dass er ihn als zart bezeichnet in der Luther-Übersetzung, der Mann war ja auch schon deutlich über 30. Also auf jeden Fall, der Salomo, der ist jetzt halt noch nicht ganz so standfest. Aber du hast ein Thema. Du wirst dieses Haus Gottes bauen. 1. Chronik 22. Und 1. Chronik 23, da denkt man, das kann doch gar nicht sein. Wir dachten, wir wären jetzt durch und könnten uns wieder um die normalen Sachen von David kümmern. Und David sagt, ich habe keine normalen Sachen mehr. Ich habe nur noch ein Thema. Und das soll uns aus dem 1. Chronikbuch erreichen. Das eine Thema, was ich habe, ist dieses Haus Gottes. 1. Chronik 23 fängt er nun an in einer gigantischen Planung vorzudenken, wie wenn dann der Tempel da sein wird, den sein Sohn Salomo ja dann zu bauen hat, es ist das Grundstück da, ist das Geld da, dann soll er das folgendermaßen, das Tempelgeschehen in diesem großen Areal ablaufen lassen. Und dazu braucht er, man denkt, man liest nicht richtig, für den ganzen Betrieb des Tempelgeschehens 38.000 Mitarbeiter. Tief durchatmen. 38.000 Lohnstellen, die fortan im Tempelareal unterwegs sind. Wir kommen gleich noch drauf. Da wird nicht gespart, da wird geklotzt. Das ist ja nicht irgendwas, sagt Gott, nicht irgendeine Hütte. Er sagt David, das ist ja Tempel Gottes, das muss hochprofessionell, das muss top laufen. Und dann kommen die verschiedenen Gruppen, die da an die Arbeit gehen müssen. Wir kommen noch drauf, die Torhüter, die Verwalter, die verschiedenen Arbeiter mit ihren Tätigkeiten. Das alles plant er Und er plant das bis ins Detail. Schauen Sie die Überschrift zur 1. Chronik 24 an. Die 24 Abteilungen der Priester. Da werden die genau sortiert, dass da immer alle Monat eben im Zweiertakt die entsprechend da durchmarschiert und ausgetauscht werden. So lange läuft das und so toll läuft dieses System, dass das rund 1000 Jahre läuft. Denn nach der Ordnung tritt in Lukas 1 ein bestimmter Priester an die Arbeit, nämlich Zacharias. Da heißt es ausdrücklich, entsprechend der Ordnung von Abia, und die steht, können Sie nachlesen, 1. Chronik 25, Vers 10. Das ist die siebte Ordnung, die achte ist die von Abia, und da war Zacharias drin. 1000 Jahre später funktioniert das davidische System. Schauen Sie sich irgendwas in unserem Land an, was länger als 10 Jahre funktioniert. Sind Sie nur noch zu begreifen, nur man begreift, was da der David macht. Kapitel 25, es muss Musik her. Ja, nicht nur so ein kleiner Durchschnittschor. Nein, es braucht 24 Sängerabteilungen. Die müssen auch mal ausruhen oder wieder ein bisschen üben. Also 24 Chöre werden da durchgeschleust mit einem entsprechenden Kantorequipment. Da träumt jeder heute davon, der in der Kirchengemeinde irgendwo die letzte quietschende Orgel bedient. Die Bestellung der Torhüter, Kapitel 26. Die levitischen Amtleute, die Führer der Abteilung, die Stammesfürsten, die königlichen Beamten, Kapitel 27. David stellt Salomo seinen Nachfolger vor. Und es fehlt ja nur noch eine Sache, was fehlt? Der Bauplan. Da braucht er einen Bauplan. Und glauben Sie doch nicht, dass David sich das nehmen lässt, den Bauplan zu schreiben. Das heißt, der Salomo kommt mit der fertigen Architektenrolle beim Baubeginn an. Von seinem Vater ihm übergeben, lesen wir Kapitel 28, 12. Hierzu alle Entwürfe, die durch den Geist Gottes mir in den Sinn gekommen sind. So, alles fertig, Kapitel 28. Und dann zählt er nochmal so ein bisschen durch und denkt, Inflation, bis der Bau wirklich da ist. Und dann wissen wir ja, wird alles teurer und ich werde bald sterben und ich brauche das ganze Geraffel ja auch nicht mehr. Und dann macht er nochmal seine Privatschatulle auf. Sie haben es ja gelesen. Danke fürs Vorlesen der verschiedenen Zentner hinten vorne und was da alles kommt. Und sagt, hier, das kommt auch noch in die große Tempelbaukasse. Und wollt ihr mitmachen? Ja, die wollen mitmachen. Und das freut ihn besonders, dass die mitmachen wollen. Das ist David. Verstehen Sie, das ist ja etwas, das muss man doch sehen. Das muss man doch sehen. Da will doch tatsächlich der lebendige Gott uns doch was mit sagen. Und das, was er uns da vor Augen stellt, ist natürlich dann jetzt dieses starke Bild von diesem Tempel. Ja, wir wissen, im Zusammenhang des alttestamentlichen Gottesvolks spielt der Tempel schon eine ganz wichtige, ganz, ganz wichtige Rolle. Auf jeden Fall. Es ist ja dann dieses besondere Geschenk, das Gott aus diesem wandernden Heiligtum der Stiftshütte tatsächlich sich einen Ort erwählt hat, an dem er wohnen will, das ist ja das Stichwort. Gott will wohnen. Und wenn wir uns überlegen, wofür der Tempel steht, wofür dieses Haus Gottes steht, dann kann man unendlich viel sagen, aber ich denke, das ist tatsächlich die Mitte. Der Grundgedanke ist, dass Gott sich auf den Weg macht zum Menschen. Dass Gott sagt, ich rück euch auf die Pelle. Ich komme euch ganz nah. Und weil das eigentlich ja nicht funktionieren kann, wie sollte der lebendige Gott denn bei den Menschen wohnen, gibt es diesen unwahrscheinlich wunderschönen Ort des Tempels, mit seinem Vorhof, seinem Heiligtum, seinem Allerheiligsten und dieser unmittelbaren Berührung, dass Gott sich über dieser Bundeslade als präsent zeigt. Und deutlich da sein will. Nein, er ist nicht sichtbar, ein dunkler Ort, aber da ist er, da wohnt Gott. Gott hat sich nur ein einziges Mal in dieser Weise für einen Wohnort entschieden. Ein Tempel. Und das ist das schöne Thema. Kein Volk hat das. Nur das auserwählte Volk Israel genießt dieses Vorrecht, das Gott sich entschieden hat. Ich will unter euch wohnen. So, das ist das Hauptthema. Klar, wir sind größtenteils bibelkundlich so fit, dass wir sagen, aber, Wir kennen doch das Problem mit dem Tempel. Wir kennen das Problem doch. So schön, wie du das da vorne beschreibst, so war es doch nicht. Das alles wurde doch dann furchtbar ausgehöhlt. Natürlich fing das alles an mit dem David und mit Salomo. Und natürlich blieb der Tempel da jahrhundertelang stehen. Und es gab den nachexilischen Tempel bis zum Jahr 70 nach Christus. Alles wunderbar. Aber vergiss doch nicht die massive Tempelkritik. Die massive Tempelkritik, die anfängt bei den Propheten und die endet bei Jesus. Was war denn die Tempelkritik? Es war doch eine von Gott gewollte Idee. Aber wie alles, was Gott uns Menschen in die Hände gibt, hat es diese Gefahr, sich zu pervertieren. Und aus dem Geschenk der Zuwendung wurde eine religiöse Dienstleistung. Aus dem Geschenk, hier will Gott wohnen, freut euch dran, seid glücklich, Gott will unter euch wohnen, wurde das, gut, dann dienen wir halt dir. Und dann musst du aber auch Gott zufrieden sein, wenn wir dann dir so dienen. Und wenn wir die Opfertiere anliefern und wenn wir den Betrieb am Laufen halten, dann ist das Mindeste, siehe Religion, das auch einen Gegenwert hat. Und dann merken wir, jetzt kommen wir in die Tempelkritik. Und dann kommen diese ganzen Sätze, ich kann eure Opfer doch nicht mehr riechen, euren Gesang brauche ich auch nicht mehr. Und viele von uns denken an Amos und alle möglichen wichtigen Stellen, bis hin zur berühmten Tempelaustreibung von Jesus. Ja, ja, ja. Nur das, was da an Missbrauch getrieben wird, hebt ja die Grundidee nicht auf. Und die Grundidee, die bleibt bestehen. Die Grundidee heißt, Gott will wohnen. Und wenn wir irgendwo bei Weihnachten landen, dann mit dem Thema. Wenn wir irgendwo bei Weihnachten landen, dann bei dem Thema. Der große johannäische Weihnachtstext lautet Johannes 1, Vers 14. Das Wort ward Fleisch und Gott wohnte unter uns. Ach so, das war's. Das ganze Evangelium lässt sich in dieses Verb da reinpacken. Er wohnte, oder noch exakt, er zeltete. Also er kam bei uns tatsächlich an. Gott hat sich noch viel, viel, viel mehr als im Tempel von Jerusalem in einer Art und Weise klein gemacht und erniedrigt, dass er sogar in diese Krippe von Bethlehem reinpasste. So klein wurde er, damit eines möglich ist, dass Gott bei mir wohnen kann. Nun ist bei mir wohnen nicht schön. In mir wohnen, das ist nicht schön. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich bin kein guter Wohnort. Das gilt für alle, die mit mir auf dieser Erde herumlaufen. Wir sind kein guter Wohnort für Gott. Aber damit Gott bei uns wohnen kann, hat er die Wohnung sich bereitet. Er hat sein Leben für uns gelassen. Er hat seine Gerechtigkeit uns geschenkt. Er hat aufgeräumt. Er hat alles rausgeschmissen, was in diese Wohnung nicht reingehört. Er hat diese Wohnung geputzt. Er hat sie neu gemacht. Er hat sie und mich tatsächlich neu gemacht. Das wird dadurch sichtbar und deutlich, dass die Bibel davon spricht, dass in ihr Leben, in mein Leben, als wir zum Glauben an Jesus Christus kamen, der Heilige Geist eingezogen ist. Jetzt haben wir einen neuen Besitzer dieser Wohnung. Ja, ich wohne auch noch da, aber der, dem diese Wohnung eigentlich gehört, dem mein Leben eigentlich gehört, das ist Gottes Geist. Und dieses Denken, das bestimmt uns natürlich, wenn wir das alttestamentliche Zeugnis hier lesen. Und dann landen wir bei diesen wunderbaren, starken Aussagen von Paulus. Ich lese Ihnen nur zwei vor. 1. Korintherbrief, Kapitel 3. Wisst ihr denn nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Ganz zentrale Aussagen. Und so beruhigend, dass er dieser furchtbar chaotischen Gemeinde in Korinth das sagt. Und nicht der idealen, tollen Gemeinde, was weiß ich, in Philippi oder sonst wo. Und er bestätigt es ja nochmal dann in Kapitel 6 ebenfalls wieder, dass er das zum Ausdruck bringt. Wisst ihr denn nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr euch jetzt nicht mehr selbst gehört? Der einzelne Glaubende ist Wohnort des lebendigen Gottes. Eine der Aussagen, die einen immer wieder umhaut, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, dass Gott bei mir, bei dir, in unserem Leben eingezogen ist und dass er das freiwillig getan hat und dass er das wollte. Und das, was hier individuell von dem einzelnen Glaubenden gesagt ist, das sagt der Paulus dann eben im Epheserbrief auch grundsätzlich im Denken, was die Gemeinde angeht. Wenn er in Kapitel 2 uns schreibt, ihr seid nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Da ist das Bild auf das Ganze bezogen, auf seine Gemeinde als Ganzes. Und Sie wissen jetzt, um das Ganze abzuschließen, dieser Bildsprache, dass beides gilt. Sowohl ich bin Wohnort, Gott wohnt in meiner Personalität, als auch umgekehrt, ich wohne bei ihm, Christus in mir, er in uns. Diese Doppelung, die wir immer wieder in den Formulierungen haben und kennen. Aber Kern ist, Gott wohnt. Das ist übrigens, um das abschließend zumindest noch an zu diesem Passus zu sagen, das ist ja das Ziel der ganzen Heilsgeschichte. Das ist das Ziel. Am Ende wird gewohnt. Am Ende wird gewohnt. Offenbarung Kapitel 21 beschreibt so schön, so stark. Es heißt nämlich, und ich hörte eine große Stimme von dem Thron, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes, da ist sie wieder. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Er wird nämlich bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Schrei, noch Schmerz wird mehr sein. Das Erste ist vergangen. Und dann kommt die Jahreslosung. Siehe, ich mache alles neu. Am Ende ein großes Wohnen. Deswegen auch dieses riesengroße himmlische Jerusalem. Wir hatten es in diesen Tagen, wo dieser Geometer aus Sahaja Kapitel 2 wieder nach Hause geschickt wird, weil der so klein nur rechnen kann und versucht mit seinem Geometerroute, seiner Geometerlinie, das Jerusalem zu vermessen. Und dann kommt ein Engel und sagt, stopp, das ist klein, das kann ich gar nicht brauchen. Du musst ganz anders denken, du musst aus deinem Millimeter-Karo, haben wir gesagt, in dieses Kilometer-Karo des lebendigen Gottes. Und dann landen wir plötzlich in Offenbarung Kapitel 21 und hören, dass der Wohnort Gottes diese Kantenlänge von 2200 Kilometern hat. Ja, das ist mal ein Wohnort. Und in einem Quadrat, sogar in der Höhe. Ein Ort, wo Länge, Breite, Höhe rund 2200 Kilometer. Da haben wir richtig viele Platz. Johannes 14, ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten. Und da werde ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Herzstück, Gott wohnt, Gott wohnt. Und das ist das Thema von David. Verstehen wir es? Was will uns denn diese Konzentration im ersten Chronikbuch sagen? Sind keine militärischen Schlachten mehr zu führen? Gibt es nicht mehr Wichtiges zu tun? Sind keine Sitzungen mehr dran und wichtig? Machst du jetzt da ein auf Sonderthema, David? Nein, das erste Chronikbuch sagt, ihr müsst nur die Prioritäten richtig setzen. Eins muss eins bleiben. Und 2, 3, 4. Und eins ist das Herzstück. Und das Herzstück ist Jesus in mir und ich in Jesus. Das ist das Herzstück. Das Herzstück. Und darüber lohnt es sich tatsächlich ein ganz klein wenig nachzudenken. Denn das macht uns nun hier unser David wunderbar deutlich. Dass er zum Ausdruck bringt, ich habe tatsächlich aus dieser Erkenntnis die Konsequenzen gezogen. Und die eine Konsequenz ist, ich bestimme in meinem Leben die Gewichtung. Ich bestimme in meinem Leben die Gewichtung. Ich sag, wie wichtig mir manche Dinge sind und wie wichtig manche mir Dinge aber auch nicht sind. Das ist doch richtig. Denn wenn ich das jetzt nicht bestimme, dann legen andere Systeme meine Prioritäten fest. Wenn sie nicht sagen, was Priorität ist, kriegen sie Prioritäten, keine Angst. Dann drücken ihnen andere Systeme das rein, was fortan in ihrem Leben das Wichtige und Bedeutende ist. Und David sagt, siehe es im Chronikbuch, ich habe die Gewichtung bestimmt. Ich habe nicht nur ab und zu mal eine Berührung mit Gott gehabt, sondern Gott war für mich Nummer eins. Es ist für mich nicht nur so gewesen, dass ich sagen konnte, ich bin alles Mögliche und zudem bin ich auch noch gläubig, sondern ich bin zuerst gläubig und dann alles Mögliche. Und Sie wissen, das ist einfach ein Unterschied. Man kann das sich sehr schnell bewusst machen. Wie berichten wir denn davon, von dem, was Jesus für uns ist? Wie sieht unsere Definition aus? Was sind die Schwerpunkte? 1. Chronik sagt, guckt euch David an, der hatte einen Schwerpunkt. Der Schwerpunkt war, alles, was mit dem Herzstück, alles, was mit dem Tempel zu tun hat, hat absolute Priorität. Ist übrigens Chefsache. Da lasse ich noch nicht mal meinen Sohn ran. Hoffentlich macht das nachher richtig. Da lasse ich nicht mal meinen Sohn ran. Das mache ich. Das ist meine Sache. Das ist meine Herzenssache. Sie kennen das doch. Ich möchte das nicht als Vorwurf, nur damit Sie es begreifen. Manche haben den christlichen Glauben in einer langen Liste aufgelistet der Dinge, die ihr Leben kennzeichnen. Also das Motto, ich bin Christ, außerdem kann ich auch noch Blockflöte spielen und ich bin auch noch Angelfan. Verstehen Sie, so in der Reihenfolge etwa. Da wird David sagen, das geht gar nicht. Sondern ganz, ganz vorne habe ich eine Herzenssache. Etwas, was mich fasziniert. Etwas, was mich ausfüllt. Und da werden wir in unserem europäischen Kontext schon ein bisschen nervös. Denn Leidenschaft im geistlich-christlichen Horizont, das macht uns skeptisch. Immer schön gemäßigt bleiben. Sagen Sie es mal einem Fußballfan. Sagen Sie mal einem Fußballfan, er soll jetzt ein bisschen gemäßigt bleiben. Wenn seine Mannschaft gerade gewinnt oder wenn mit ihr leidet, weil die in den Keller geht. Sagen Sie es mal jemand, der die große Liebe seines Lebens gefunden hat. Jetzt bleibt man ein bisschen gemäßigt. Sagen Sie jemand, der ein Hobby hat, das ihn fasziniert. Jetzt mal nicht übertreiben. Verstehen Sie, was ich meine? Bei den Themen sagen wir, ja natürlich. Da merken wir, das ist Herzenssache. Und sagen, ja, das ist auch meine Herzenssache. Jesus ist übrigens meine Herzenssache. Meine Herzenssache. Das ist Chefsache, das ist Hauptsache. Ich habe nachgeguckt, mit der Sache kann ich Ihnen noch 50 weitere Begriffe nennen. Ja? Also Kopfsache, Gefühlssache, Ehrensache, Glaubenssache. Also das ist immer und immer das aller, ist meine Sache. Darf man das sehen? Ja, man darf das sehen. Sieht man das bei Ihnen? Und sagen, ja, leider sieht man das bei mir. Nein, nicht leider. Nicht leider, verstehen Sie? Nicht leider, sondern ja, natürlich. Nochmal die große Liebe, stellen Sie sich vor, Sie hätten da jemanden, der gefunden, jetzt gerade wie von welchem Geschlecht her Sie kommen. Und dann würde jemand Sie auf diese Person ansprechen und Sie würden sagen, verschämt zurückgehen. Und dann würde man sagen, also das mit der großen Liebe scheint jetzt noch nicht so überragend zu sein. Ja. Sondern wenn das wirklich Ihre große Liebe ist, dann punkten Sie doch damit. Ich habe die gefunden, das ist es. Jesus, die Beziehung zu ihm, das ist meine Herzenssache, das bestimmt. Das ist eine. Und das andere, das zweite ist, dass unser David, je länger der lebt, desto mehr das Geschenk begreift. Also, ich bestimme die Gewichtung. Erste Konsequenz. Und zweitens, je länger ich lebe, desto mehr begreife ich das Geschenk. Ist ja etwas ganz Typisches für uns Jesus-Leute. Es ist ja ungefähr so, gucken Sie mal, viele von uns haben ja schon Jahrzehnte der Jesus-Nachfolger auf dem Buckel. Am Anfang dachten wir, das ist das Nonplusultra. Unsere Erkenntnis des Sohnes Gottes, also mehr geht nicht mehr. Als wir zum Glauben kamen, da ging dann quasi die Sonne der Nachfolge über diesem Universum auf. Und dann haben wir so im Laufe der Jahre und Jahrzehnte etwas entdeckt, nämlich entdeckt, dass dieser Jesus etwas so Umfassendes, etwas so Schönes, etwas so Wesentliches ist, dass ich den gar nie ausschöpfen kann. Ich werde gar nicht fertig. Und dann begreife ich, je länger ich lebe, desto mehr das Geschenk. Und dieses Geschenk, das tatsächlich lautet, Christus in mir, Hoffnung der Herrlichkeit Gottes, wie es Paulus im Kolosserbrief Kapitel 1 formuliert hat. Christus in mir, Christus in euch, das ist es. Das ist ein Geschenk. Ein riesengroßes Geschenk, das je länger wir leben, desto schöner leuchtet. Das leuchtet nicht am Anfang der christlichen Erkenntnis allein auf. Das leuchtet, je länger sie mit Jesus unterwegs sind, desto heller auf. Herr Jesus, das fasziniert mich. Das fasziniert mich, dass du in mein Leben hineingekommen bist und dass du jetzt in meinem Leben drin bist. Und ich genieße es, je länger ich lebe, dass du der Schatz meines Lebens bist. Und das zeigt sich bei dem David. In der Mitte von Israel ist Jerusalem. In der Mitte von Jerusalem ist der Tempel. Das ist für ihn der Mittelpunkt, in dem sich alles dreht. Und natürlich ist ganz klar, das entdecken wir ja hier, dass für unseren David jetzt auch natürlich auf dem Herzen liegt, dass alles, was mit dem Tempel zu tun hat, das muss einfach nur schön sein. Das muss einfach nur schön sein. Und diese Schönheit des Tempels, die bringt natürlich hier der erste Chronikbuch besonders zum Ausdruck. Neben dem ersten, ich bestimme die Gewichtung, und dem zweiten, ich begreife das Geschenk, kommt es natürlich zum dritten, ich verstärke den Gebrauch. Und jetzt entdecken wir, dass David sagt, wenn es um Jesus geht, wenn es um eine Glaubensbeziehung geht, wenn es um das Herzstück geht, dann wird nicht gekleckert, dann wird geklotzt. Und tatsächlich, das darf man. Das darf man. Jetzt schauen Sie mal in Ihr normales Leben rein. Wo sagen Sie, das leiste ich mir? Wo sagen Sie das? Weißt du, was für ein Fan Sie sind, ob Sie ein bestimmtes Nahrungsmittel, ganz wichtig für Sie, sagen, die Flasche Wein, die brauche ich, das ist mir der Preis egal. Oder Sie sagen, an den Urlaubsort, das leiste ich mir. Oder sehen Sie, was ich meine, wo Sie merken, das ist für mich so wichtig. Und jetzt sagt David, also wenn es um Jesus geht, das leiste ich mir. Das leiste ich mir. Da wird nicht gekleckert, da wird geklotzt. Das ist ja mein Thema. Und alles, was in meinem geistlichen Leben mit Jesus zu tun hat, wo ich merke, da lebe ich auf, da kommt Gott bei mir zum Zug, da gehe ich in eine gute Spur mit ihm, das fördert mich, das bewahrt mich vor Bösen, das bringt mich wieder in Betriebstemperatur, das lässt mein geistliches Leben aufblühen, da würde David sagen, das leiste ich mir. 38.000 Mitarbeiter. 38.000 Mitarbeiter, das leiste ich mir. Das hat was gekostet. Das leiste ich mir. Und das dürfen Sie, verstehen Sie, das dürfen Sie. Dass das Herzstück Ihres Lebens Sie was kostet, das leiste ich mir. Wenn das meinem Leben gut tut, meinem inneren Menschen mit Christus gut tut, das leiste ich mir. Das fördere ich, das will ich. 24.000 von diesen 38.000 waren nur zuständig dafür, dass in diesem Tempelareal die tägliche Arbeit getan wurde. Die tägliche Arbeit, das bestand aus Gesetzeslesung, okay, aus den Opfern, gut, aus Gebet und Segnen, fertig. Das ist die Hauptarbeit. 24.000 Leute, die dafür zuständig waren, dass das wirklich richtig gut lief und dass man sich am Tempelleben gefreut hat. 6.000 waren der Verwaltung tätig, damals schon erstaunlich viele. Also der Verwaltung tätig, dass das Ding sauber lief mit all dem, was dazugehört. Wir haben es ja gelesen, das Goldene zum Goldenen, das Silberne zum Silbernen. Man sieht schon die kleinen Buchhalter, wie sie entsprechend das zuweisen. Das heißt 6.000 Verwaltungsbeamte, 4.000 Hüter, die nur eine Aufgabe hatten, dass nichts Falsches reinkam. Nochmal, zur Begeisterung aller Kantoren, 4.000 Sänger. 4.000 Sänger. Das sind die 38.000, die am Arbeiten waren. Und spüren Sie was davon? Das kommt ja gar nicht auf die Zahl an und nicht, sondern es kommt auf dieses Erleben an, was da drin steht. Und dass wir plötzlich, wenn wir bei David angekommen sind, in diesen Kapiteln angekommen sind, es gibt so einen Umdreheffekt. Es gibt nicht den Effekt, dass David von unten nach oben denkt. Reichen nicht auch 20.000? Sollte ich mir wirklich 22.000 leisten? So ein Ding von oben her. Verstehst du, was ich meine? Es ist eine Herzenssache. Es ist eine Herzenssache. Und ich ermutige Sie, diesen Aspekt für Ihr geistliches Leben von den Davids-Geschichten zu sehen. Dass Gott sagt, du, das darfst du. Da geht es um deine Herzenssache. Wenn du mit Jesus Gemeinschaft hast, wenn du mit ihm unterwegs bist, wenn es um die Dinge geht, die deinen geistlichen inneren Menschen betreffen, da wird doch nicht gekleckert. Da wird geklotzt. Leg los. Leist es dir. Leist es dir, dass Jesus in dir voll zum Strahlen kommt. Dass Jesus in dir voll zum Strahlen kommt. Manches Mal bin ich mir nicht ganz sicher, ob der ein anderer das von uns schon begriffen hat. Dass wir nicht so verhungert aussehen müssen. Dass wir nicht so geistig verhärmt durchs Leben latschen müssen. Dass wir nicht so auf Christus-Abstinenz durchs Leben gehen. Ich habe wieder an Christus genippt, das muss wieder einen Monat reichen. Sondern dass das für sie da ist. Das ist ihr Schatz, das ist ihre Chance, das ist ihre Möglichkeit. Greif zu, der Christus gehört dir. Leb mit ihm, genieß ihn, nimm ihn an. In all den Weisen, wie es für uns möglich ist. Und David, den erleben wir als jemanden, der auf diesem Weg über die Maßen reich beschenkt dasteht. Aber sie würden doch nicht sagen, ach, der arme Depp. Jetzt hat er sich so dermaßen isoliert auf ein Thema. Hätte ein paar mehr Kabinettssitzungen durchziehen sollen. Und da wäre das ein andere noch gewesen, was an Straßenbaumaßnahmen Israel dran gewesen wäre. Verstehen Sie? 2, 3, 4, 5, 6. Eins ist Christus in mir und ich in Christus. Nummer eins Ihres Tages. Nummer eins Ihres Lebens. Nummer eins, was Gott Ihnen schenken möchte, ist, dass er an erster Stelle steht. Er an erster Stelle. Nutzen Sie diesen Reichtum, diese Fülle, diese Möglichkeit, die Ihnen da tatsächlich geschenkt wird, dass Gott in Ihr Leben, dass Gott in mein Leben eingezogen ist, dass er Wohnung genommen hat. In diesen kleinen Shorts, die da so in unserer YouTube-Abteilung gelandet sind, wurden wir ja, die wir hiermit verantwortlich sind, nach unseren Adventsschwerpunkten gefragt. Und ich habe ja dann in diesen 32,7 Sekunden oder wie viel das auch waren, dann gesagt, für mich eine der ganz wichtigen Stellen für die Adventszeit ist dieses Wort aus Sacharja 2, Vers 9. In Sacharja 2, Vers 9 sagt Gott, freue dich und sei fröhlich. Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion, du Glaubender des neuen Bundes. Denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen. Das ist Advent. Freue dich. Und sei fröhlich, du Tochter Zion, denn siehe, ich komme und ich will bei dir wohnen. Sie dürfen diesen Besitzer ihres Lebens, den Besitzer ihrer Wohnung in ganzen Zügen genießen. Tag und Nacht, Herr Jesus, was für ein Vorrecht, mit dir gemeinsam leben zu dürfen. Mit dir meinen Alltag zu bestehen, mit dir meine Glücksmomente zu erleben, mit dir den ganzen Mist zu durchtreten, mit dir zu wissen, dass du der Reinigende, Heiligende und der Vergebende bist. Herr Jesus, du bist das Glück meines Lebens. Wenn ich nur dich habe, Psalm 73, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachen, so bist du doch Gott, alle Zeit, meines Herzens Trost und mein Teil. Und jetzt verstehen Sie die Psalmen. Jetzt verstehen Sie die Psalmen. Jetzt verstehen Sie zum Beispiel David in Psalm 27. Der sagt doch in Psalm 27, eines bitte ich vom Herrn. Es gibt noch militärische Nöte und Schwierigkeiten. Aber eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich sehr, sehr gerne. Nämlich, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang. Zu schauen, die Freundlichkeit des Herrn, die ich in seinem Tempel betrachten darf. Ach, jetzt leuchtet das ein. Oder, keine Sorge, ich lese nicht alles vor. Psalm 65. Wohl dem, den du erwählst und zu dir lässest, dass er in deinen Vorhöfen wohne. Der hat reichen Trost von deinem Haus, von deinem heiligen Tempel. Und klar, ohne Psalm 84 kommen sie nicht raus. Denn da steht, wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Die Innenwohnung von dir in meinem Leben. Meine Seele verlangt und sehnt sich danach. Und tatsächlich, sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen dann den wahren Gott in Zion. Herr, du hörst mein Gebet und ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Haus als wohnen der Gottlosen. Und jetzt ist das Thema hoffentlich ein ganz klein bisschen bei Ihnen angekommen. Gott wohnt bei Ihnen. Sie wohnen bei Gott. Das ist der Advent. Vater im Himmel, wir wollen dir herzlich danken. Herzlich danken, dass du uns das an dieser David-Persönlichkeit so vor Augen stellst, dass wir Lust kriegen, aus unseren kleinen, manchmal so verhärmten Welten herauszutreten und zu dir zu kommen und das dir einfach so zu sagen, ich leiste mir den Luxus, Herr. Ich darf das bei dir ankommen und in vollen Zügen dich und dein bei mir wohnen und bei mir sein genießen. Und ich danke dir, dass das in allen Lebensphasen gilt und dass du das tatsächlich willst. Ich will bei dir wohnen. Und jetzt kennst du unsere Persönlichkeiten. Du kennst die Wohnorte, die wir so darstellen. Du weißt um die Nöte und um das Glück, um die Grauzonen und um die Sünden. Du weißt um die Veranlagen. Du weißt das alles. Und jetzt kommst du in unsere Existenzen hinein. Und wir dürfen auch gerade in diesen adventlichen Tagen das stündlich, täglich, wöchentlich leben. Gott wohnt bei mir. Erinnere uns dran. Tröste uns. Locke uns. Stärke uns. Lass uns Erfahrungen damit sammeln, dass wir wie ein David zu diesen reich Beschenkten gehören dürfen, die darin das Glück ihres Lebens haben. Christus in mir. Danke dafür. Amen.